Investieren, spekulieren, liquidieren. An der Börse völlig normal. Wer bei Investitionen Erfolg haben und die größten Gewinne machen will, darf keine ethischen oder moralischen Skrupel haben. So zumindest lautet eine weit verbreitete Ansicht bei Banken und Geldinstituten. Und dementsprechend verwalten sie meist auch das Geld ihrer KundInnen. Da wird dann beispielsweise in Rüstungsunternehmen oder fossile Industrien investiert. 2017 konfrontiert die schwedische Kirche allerdings ihre Bank mit einem Ultimatum. Die schwedische Kirche droht, dass sie ihr Geld, schätzungsweise einige Milliarden, nur bei der bisherigen Bank belässt, wenn die es schafft, innerhalb von 2 Jahren das Geld der Kirche nur noch in ethisch nachhaltige und grüne Geldanlagen zu investieren. Die Bank geht darauf ein und stellt die Kircheninvestitionen innerhalb von 2 Jahren tatsächlich um. Das Ergebnis ist für alle Beteiligten überraschend. Kirchen und kirchliche Organisationen weltweit verwalten unfassbare hohe Geldsummen. Die sind am Finanzmarkt eigentlich eine ziemliche Nummer und könnten in puncto Nachhaltigkeit und Klimaschutz tatsächlich einiges bewegen. Umso überraschender ist es da, dass viele diese Macht gar nicht nutzen. Wie kann sich das ändern? Und was haben Bankgeschäfte und Gerichte mit Kinderrechten zu tun? Darüber spreche ich mit Friederike Seidel, Programmleiterin Kinderrechte beim Ökumenischen Rat der Kirchen. Ihr hört Zeit für Mission. Mein Name ist Tanja Stünkel. Hallo Friederike.
Hallo Tanja.
Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für Mission nehmen. Wir wollen ja heute über Kinderrechte, Klimaschutz und wie sich das verbinden lässt reden. Vorher aber die ganz, vielleicht auch kurze Frage, was sind denn Kinderrechte überhaupt? Und können Sie uns das ganz kurz umreißen?
Ja, die Kinderrechte sind ganz besondere Rechte. Mädchen und Jungen brauchen besonders viel Schutz und haben das Recht, bestimmte Dinge zu tun, wie zum Beispiel draußen zu spielen oder zur Schule zu gehen. Kinder haben Recht auf Gesundheit, auf Meinungsäußerung. Und auf Schutz vor Ausbeutung und Gewalt. Kinder und Jugendliche sind in einer besonderen Lage, aber sie können viele Dinge noch nicht selbst entscheiden. Also es kommt deshalb eben darauf an, wie gut sich ihre Eltern oder andere Erwachsene um sie kümmern. Und deshalb beschlossen die Vereinten Nationen vor einiger Zeit, also 1989, die sogenannte Kinderrechtskonvention. Fast alle Staaten haben diese Regeln anerkannt und seit 1992 gelten die Kinderrechte auch in Deutschland.
Ich und vielleicht auch viele andere würden bei dem Stichwort Kinderrechte jetzt vielleicht eher so auch so an gewaltfreie Erziehung und Verbot von Kinderarbeit und eben Bildungschancen denken und erst in zweiter Linie an so etwas wie den Klimaschutz. Wie sind denn die beiden Themen miteinander verknüpft?
Ja, die Einhaltung der Kinderrechte, also wirklich von allen Aspekten der Kinderrechte, ist durch den Klimawandel in Gefahr. Und als die Kinderrechtskonvention 1989 verabschiedet wurde, da war der Klimawandel noch nicht so im Bewusstsein der Menschen angekommen. Also ich muss zugeben, ich wusste schon darüber Bescheid damals, aber die Folgen waren noch nicht so stark zu spüren. Und deshalb gibt es auch kein spezielles Kinderrecht auf Klimaschutz. Aber heute ist das anders und deshalb sagen wir Fachleute, jedes Kind hat ein Recht darauf, in einer sauberen, gesunden Umwelt und in einem sicheren Klima zu leben und aufzuwachsen. Wir fordern deshalb, dass die Erwachsenen bei allen ihren Entscheidungen berücksichtigen, welche Auswirkungen diese auf Umwelt und Klima haben und wie die Kinder jetzt und in der Zukunft davon betroffen sein werden. Und so steht es zum Glück im sogenannten General Comment 26. Das ist also ein Dokument, das im September letzten Jahres erst veröffentlicht wurde. Und geschrieben haben ihn die Mitglieder von dem Ausschuss für Kinderrechte, weil man eben eingesehen hat, dass die Kinderrechtskonvention dieses dringende Thema nicht explizit ansprach. Ja, und dieser sogenannte General Comment 26, der wurde auch mit Hilfe von vielen Kindern aus der ganzen Welt geschrieben und wir im Weltkirchenrat haben daran mitgearbeitet.
Der Ökumenische Rat der Kirchen, kurz ÖRK oder auch Weltkirchenrat, ist eine weltweite Gemeinschaft von 352 Mitgliedskirchen. Den Link für noch mehr Infos packen wir in die Shownotes. Und warum engagiert sich der Weltkirchenrat auf diesem Gebiet? Was können Kirchen Ihrer Meinung nach hier bewegen?
Als wir das Programm Engagement der Kirchen für Kinder entwickelt haben, vor jetzt etwa 10 Jahren, da haben wir 150 Kinder in 7 Ländern befragt, wie kann die Kirche ihren Einfluss nutzen, um das Leben von Kindern zu verbessern. Und es waren wirklich die Kinder und Jugendliche selbst, die uns ganz besonders gebeten haben, Klimaschutz als einen zentralen Aspekt von unserem neuen Kinderprogramm einzubeziehen. Ja, und viele Kinder sagten uns auch, dass sie wirklich darunter leiden, dass sie nicht sehen, wie es besser wird. Viele Kinder, mit denen wir gesprochen haben, die sehen direkt eben die Fluten oder die Trockenheit. Ihre Eltern können die Felder nicht mehr so bearbeiten wie vorher. Und in unseren westlichen Ländern haben auch viele Kinder und Jugendliche gesagt, dass sie zwar selber also das noch nicht so spüren, aber dass sie einfach Angst haben, wie es weitergeht. Und da war uns ganz klar, dass wir auf jeden Fall das als Priorität mit einbeziehen müssen.
Und welche konkreten Maßnahmen unternimmt denn der ÖRK in diesem Zusammenhang?
Im Moment sind es 2 Projekte, die ganz im Vordergrund stehen und die eben auch von den Kindern motiviert wurden. Und zwar gab es einen Teenager aus einer Kirche in den USA, den wir eingeladen hatten zu einem Kinderrechts-Event. Und der sagte mir, unsere ganzen Bemühungen, dass wir am Wochenende uns so engagieren fürs Klima und unsere Freizeit aufgeben und manchmal sogar freitags nicht zur Schule gehen, damit wir Freitag. Er sagte, das ist alles umsonst und wird nichts ändern, wenn ihr Erwachsenen weiterhin Banken benutzt, die jede Minute Millionen, Billionen von Dollars in Fossilenergien reinstecken. Und dann habe ich halt wirklich geschaut mit unseren Kirchen. Wir haben 360 Mitgliedskirchen und wir haben geguckt, stimmt das? Und tatsächlich, also es gab nur eine Handvoll von Kirchen, wie zum Beispiel die schwedische Kirche, die haben ihrer Bank gesagt, wir möchten sicher sein, dass kein Pfennig von unserem Geld mit zur Klimakrise beiträgt. Bei vielen anderen war das so, die haben gar nicht geguckt, weil diese Transparenz, dass der Bankkunde wirklich genau weiß, wie sein Geld benutzt wird, wer es auf dem Konto liegt. Diese Transparenz ist oft nicht gegeben. Aber wir haben dann eine Recherche gemacht und wirklich dokumentiert die 15 Mitgliedskirchen, die ganz sauber sind, sagen wir mal. Wir haben gezeigt, wie die das erreicht haben. Und zurück zum Beispiel der Schweden. Die haben ihrer Bank 2017 gesagt, wenn ihr bis 2019 nicht sicherstellt, dass unser Geld 100% sauber ist, dann gehen wir zu einer anderen Bank. Und die Bank wollte auf keinen Fall ihren Kunden verlieren, so einen wichtigen Kunden wie die Kirche. Und die haben das wirklich hingekriegt. Und die Kirche war bereit, ein bisschen zu verlieren an Interest Rate, also Zinsen. Aber in Wirklichkeit haben die sogar Gewinne gemacht. Denn die erneuerbaren Energien, in die dann uminvestiert haben, die waren tatsächlich noch viel lukrativer. Also die waren bereit, aus christlichen Gründen, aus moralischen Gründen ein bisschen Geld zu verlieren. Und in Wirklichkeit wurden sie belohnt. Und dann haben wir eben sie gebeten, uns zu zeigen, den ersten Brief, den die an ihre Bank geschickt haben. Und den Brief haben wir auch an alle unsere Kirchen gegeben, in verschiedenen Sprachen, damit die das selber machen können. Weil wir wissen halt, dass es doch noch wirklich viele Kirchen gibt, die leider gar nicht drauf achten. Ich glaube, keiner hat wirklich die Motivation, durch seine Bankkonten Kindern zu schaden. Aber die Tatsache ist, dass sie doch Kindern schaden, wenn sie diese Frage nicht stellen. Und das ist also eins unserer Projekte, wo wir ganz sicherstellen wollen, dass alle Bescheid wissen, sodass später keiner sagen kann, ach, das habe ich nicht gewusst. Und dass die dann wirklich sicher sein wollen, dass sie ihren Kindern nicht schaden, die kriegen dann alle Unterstützung, um diesen Dialog zu führen mit ihrer Bank, aber auch mit ihren Pensionskassen und Versicherungen. Das ist jetzt ein Projekt. Ich kann noch ein anderes Beispiel sagen. Wie gesagt, es gab 2, die im Moment ganz im Vordergrund stehen.
Genau, das eine ist halt eben dieses Bankending, wirklich zu gucken. Das ist ja auch ein bisschen um die Ecke gedacht. Umwelt, Klima, Bank kommt man tatsächlich ja erstmal so ein bisschen durch die Hintertür.
Ja, aber ich muss dazu noch was sagen, weil die Tatsache, dass es viele noch nie dran gedacht haben, das gibt enorm viel Hoffnung. Denn wir arbeiten mit vielen Spezialisten zusammen, die klar dokumentiert haben, dass das einer der effektivsten Hebel ist für Klimaschutz. Es ist einer der effizientesten Hebel, der am wenigsten bekannt ist. Das heißt, es ist so, auf Englisch sagt man Blindspot, also das ist so
ein blinder Fleck.
Das ist ein blinder Fleck und deshalb gibt das enorm viel Hoffnung, weil man hat ja schon vieles versucht fürs Klima. Aber dieser Hebel, wenn den wirklich alle Bankkunden nutzen würden, da könnte man ganz, ganz schnell Verbesserungen sehen. Das ist sehr gut dokumentiert. Und ja, deshalb ist das eher eine gute Nachricht, dass die Leute erstmal wundert. Das heißt, es ist wirklich was, und es ist auch nicht so kompliziert. Also man kann diesen Brief in 10 Minuten adaptieren. Man kann dann natürlich noch viel mehr machen. Aber da es im Moment noch legal ist, für die Banken so massiv in fossile Energien zu investieren, ist dieser Druck von den Bankkunden enorm wichtig.
Das klingt sehr, sehr logisch.
Das andere, was enorm viel Hoffnung gibt, vor allem den Kindern, mit denen wir dieses Programm entwickelt haben, das geht noch einen Schritt weiter. Ich muss zugeben, das ist auch ein Domain, wo ich nie gedacht habe, dass ich da mich mit befassen würde. Aber es ist wirklich die Gesetzgebung zu nutzen. Es geht darum, wirklich vor Gericht zu gehen und zu zeigen, dass das Recht der Kinder auf Gesundheit, das Recht auf Leben, dass das eben nicht respektiert ist in vielen Entscheidungen, die leider weiterhin dazu führen, dass die CO2-Emissionen weiter hochgehen. Und da kann man viel, viel erreichen. Und ja, die Juristen und Rechtsanwälte sind oft noch nicht so geschult in dem Gebiet. Aber wir haben uns eben zusammengetan mit den Super-Experts, also die, die da schon ganz viel Erfahrung haben. Und wir haben jetzt auch finanzielle Unterstützung für die nächsten 2 Jahre, um Kirchen dann zeigen, wie sie das nutzen können. Also wie Kirchen vor Gericht gehen können für die Kinder. Manchmal auch mit Kindern, aber ehrlich gesagt, es ist wichtig, dass die Erwachsenen sich drum kümmern, als dass jetzt die Kinder ihre Freizeit oder ihre Schulprüfungen auf Eis legen oder in Gefahr bringen. Und es ist wirklich was, wo eigentlich die Erwachsenen das Problem lösen müssen.
Und das heißt, jetzt gibt ihr einen besonderen Weg, nämlich dass diese rechtlichen Schritte eingeleitet werden, ne? Also 2023 war da ja auch gerade in den Bezug auf diese rechtlichen Schritte gegen Hauptverursacherinnen des Klimawandels schon sehr erfolgreich. Und 2024 gibt es auch schon Erfolge zu vermelden. Am 9. April hat ja der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Klimaschutz als Menschenrecht anerkannt. Wie stehen die Chancen am Internationalen Gerichtshof, der sich ja bisher in der Vergangenheit eher Kriegsverbrechen und Völkermorden beschäftigt hat, dass er da jetzt tatsächlich auch das Augenmerk auf Verbrechen am Klima zu legen?
Ja, wir sehen da auf jeden Fall Fortschritt. Wir haben letztes Jahr, also unser Generalsekretär hat einen Brief geschrieben an den Internationalen Gerichtshof, um zu bitten, dass sie wirklich die ganzen Verbrechen, die durch die falschen Klimaentscheidungen getroffen werden, dass sie die anerkennen als ein Gefahr für unsere Kinder und ein Verbrechen an unseren Kindern. Und ganz speziell sind wir da eingegangen auf die Tatsache, dass die Ölfirmen in den 70er Jahren, also als ich jung war, da haben anscheinend, das ist jetzt ganz stark dokumentiert, die Ölfirmen selbst eben die Beweise gehabt dort von Wissenschaftlern, dass weitere Ausbau von fossilen Energien zu genau dem führen würde, was wir heute sehen. Also eine Klimakatastrophe. Und anstatt konsequent zu handeln, haben die Kommunikationsspezialisten eingestellt, um Zweifel daran zu verbreiten. Die haben Medien infiltriert, Entscheidungsträger, sogar Schulen, Schulprogramme, wo dann eben ganz aktiv verbreitet wurde, ach, das ist wahrscheinlich überhaupt nicht etwas, was mit Menschen zu tun hat, sondern ganz natürlich. Und das ist etwas wirklich ganz Schlimmes, wo wir das eben gebeten haben, das anzuerkennen, diese Desinformation als ein Verbrechen gegen Kinder.
Okay, Friederike Seidel spricht hier von Desinformation. Aber was bedeutet das?
Hintergrundcheck.
Es kommt immer wieder vor, dass Falschinformationen im Umlauf sind. Aber Falschinformation ist nicht gleich Falschinformation. Es gibt nämlich einen wichtigen Unterschied. Wird eine falsche Information absichtlich in Umlauf gebracht, um die Öffentlichkeit zu täuschen, sprechen wir von Desinformation. Das Schlagwort Fake News habt ihr bestimmt in diesem Zusammenhang schon mal gehört. Wenn Falschinformationen aber versehentlich und nicht mit der Absicht der Täuschung verbreitet werden, sprechen wir von Fehlinformation.
Solange diese Desinformation nicht gestoppt wird und anerkannt wird als ein Verbrechen, geht das leider weiter. Wir sehen auf Internet, aber auch in wichtigen Konferenzen weiterhin sehr hoch platzierte Leute, die ganz krass sagen, ach nee, das ist doch wissenschaftlich gar nicht bewiesen, dass Öl und fossile Energien was mit CO2-Emissionen direkt zu tun haben. Und das ist wirklich etwas, wo sich die Gesetzgebung ändern muss. Und wir haben uns sehr gefreut zu sehen im Februar, nachdem dieser Brief vom Weltkirchenrat geschickt wurde, dass eine Einladung gegeben wurde, weltweit an alle, für eine neue Politik des Internationalen Gerichtshofs, die vorhaben, bis Ende des Jahres diese neue Politik zu veröffentlichen, wo sie eben Umweltverbrechen anerkennen werden. Und wir haben dann natürlich sofort unseren Input gegeben zum selben Thema, also Desinformation, aber auch die Finanzierung, diese massive weiterhin Finanzierung von Fossilenergien, dass das gestoppt werden muss, weil das ganz klar ein Verbrechen gegen Kinder und spätere Generationen ist.
Und gibt es denn da Pläne, das gerichtliche Engagement für das Klima noch weiter auszudehnen? Und wenn ja, wie sehen die denn aus?
Parallel zu diesen internationalen Maßnahmen, wie unsere Korrespondenz mit dem Internationalen Gerichtshof, haben wir jetzt eine finanzielle Unterstützung, die uns erlauben wird, die Kirchen eben zu unterstützen, in ihren Ländern, in ihren Städten, in ihren Dörfern, wirklich auf der lokalen Ebene das Gesetz zu nutzen. Das heißt, wir werden Weiterbildung, Trainings machen für Kirchen, damit sie eben im Namen der Kinderrechte vor Gericht gehen können. Und wir bringen die denn eben zusammen mit den Spezialisten, die schon vor Gericht gewonnen haben, die dokumentiert haben, eben auch fürs Gericht, was das für die Gesundheit der Kinder mental bedeutet. Also diese psychologischen Konsequenzen, die werden nämlich auch nicht genug vor Gericht gebracht. Aber es ist wirklich ganz schwierig für Kinder aufzuwachsen heute im Bewusstsein, wenn sie wirklich verstehen, was der IPCC-Report sagt.
Okay, IPCC-Report. Was ist das? Das schauen wir uns mal näher an.
Hintergrundcheck.
IPCC steht für Intergovernmental Panel on Climate Change, also übersetzt etwa Zwischenstaatlicher Ausschuss für den Klimawandel. Seit seiner Gründung 1988 veröffentlicht er im Schnitt alle 6 Jahre umfangreiche Sachstandsberichte zum Klimawandel. Der aktuelle Bericht ist AR6. Wenn ihr mehr zum aktuellen IPCC-Report oder zum IPCC allgemein erfahren wollt, findet ihr den Link in den Shownotes.
Ja, das ist also sehr, sehr schwierig und viele Kinder leiden darunter so stark, dass sie Zukunftsängste haben, die sie sogar manchmal hindern, in der Schule sich zu konzentrieren oder sie schlafen nicht mehr gut. Das wollen wir eben auch, dass das anerkannt wird, dass das jetzt schon zu viel Leid für die Kinder bringt, sowohl physisch als auch psychologisch.
Und warum engagieren Sie sich persönlich so sehr für dieses Thema? Gibt es besondere Beweggründe oder was hat Sie dazu motiviert, sich aktiv für Klimagerechtigkeit in Verbindung mit Kinderrechten einzusetzen?
Ja, so vor 25 Jahren, als ich 16 war, da war schon klar, dass der Klimawandel eine Riesengefahr für das Leben auf der Erde darstellt. Die wissenschaftlichen Fakten waren bekannt. Und wir haben mit Freunden in Bonn, mit der Kirchengemeinde und dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland Flashmobs organisiert, um auf lustige Art die Menschen darauf aufmerksam zu machen. So haben wir zum Beispiel in den 80er Jahren Sonnencreme Faktor 150 verteilt, also in den Straßen, und Bananen mit dem Label von der deutschen Nordküste. Und damals hatten wir schon gemerkt, dass viele davon nicht gehört hatten. Und seitdem steigen die CO2-Emissionen leider weiter an. Laut dem IPCC-Bericht müssen die CO2-Emissionen 2025, also nächstes Jahr, spätestens zu ihrem Maximum kommen und dann bis 2030 halbiert werden. Und ja, meine Beweggründe heute sind eigentlich dieselben wie damals. Heute finde ich einfach super, dass es so viele Menschen gibt, die sich engagieren. Also man fühlt sich weniger alleine. Und ich denke, dass es so viele Initiativen gibt, wenn sich die Menschen zusammentun und mit viel Kreativität diese wichtigen Hebel benutzen, wie zum Beispiel die Banken oder die Gerichtshöfe. Ich denke, diese Deadlines von den IPCC-Report, die können wir klar erreichen. Und deshalb ist es auch wirklich etwas, was Hoffnung gibt, wenn man sieht, wie viel man erreichen kann.
Noch einmal ganz kurz dann zurück, gerade das Stichwort erreichen. Wie nimmt denn die Öffentlichkeit jetzt solche Maßnahmen wahr vom ÖHK zum Beispiel, von denen Sie eben berichtet haben? Gibt es breite Akzeptanz und Unterstützung für die Initiativen oder stoßen Sie vielleicht auch auf Widerstand und Skepsis?
Ja, das ist interessant, weil ich arbeite auch viel mit Organisationen zusammen, die jetzt nicht von dem Glauben her arbeiten, wie zum Beispiel, also wie nennt man das auf Deutsch,
säkular?
Also nicht religiöse Organisationen. wie zum Beispiel UNICEF, oder wir haben unheimlich viele Kinderrechtsnetzwerke, mit denen wir zusammenarbeiten. Und seitdem wir diese zwei Initiativen in den Vordergrund gestellt haben, habe ich den Eindruck, dass es extrem viel Anklang findet und viele fragen sich dann auch, warum denn eine christliche Organisation jetzt vors Gericht geht oder mit den Banken. Es ist eher etwas untypisch. Zum Beispiel vor kurzem wurde ich gebeten, in einer großen Konferenz mit 150 Investoren zu sprechen und denen zu erklären, was ihre Banking-Entscheidungen mit Kinderrechten zu tun haben. Und so viele sind danach zu mir gekommen und haben gesagt, Mensch, ich würde so gern dasselbe sagen, aber wenn ich das sagen würde, würde ich meinen Job verlieren, weil wir werden dafür bezahlt, eben für Profit. Und ich habe den Eindruck, dass immer mehr Menschen dann in der heutigen Situation, wenn sie verstehen, was passiert, dass sie dann schon auch sich mehr interessieren für spirituelle Werte. Und auch Personen, die eigentlich noch nie in der Kirche waren, erzählen mir, dass sie eigentlich jetzt mehr wissen wollen, was die Kirche eigentlich bedeutet, dass sie eigentlich eher so ein schlechtes Bild haben. Manche hatten schlechte Erfahrungen mit der Kirche, manche haben einfach keinen Zugang dazu. Aber weil diese beiden Projekte jetzt sehr interessant sind, merke ich, dass viele sich auch dann die Frage stellen, wenn Christen das so sagen, was ist denn das dann, Christsein? Und ja, das freut mich immer. Also zu sehen, dass Personen, die eigentlich nie sich interessiert haben für jetzt Kirche oder Religion, dass sie dann durch diese Projekte immer mehr sich dafür interessieren und auch Hoffnung bekommen. Also ich glaube, dieses Thema Hoffnung ist ganz im Vordergrund in unserer Zusammenarbeit mit den ganzen Netzwerken.
Also sehr schöne Form von Mission eigentlich auch, was da durch die Hintertür passiert, ne? Das ist toll. Welche Hoffnung und Chancen sehen Sie denn in Bezug auf die Bemühungen vom Weltkirchenrat und anderer Organisationen im Bereich Kinderrechte und Klimagerechtigkeit? Gibt es da bestimmte Erfolge oder Meilensteine, auf die Sie stolz sind?
Ich denke, die Tatsache, dass wir jetzt diese beiden Projekte im Vordergrund haben, das war nicht sofort so einfach. Also viele hatten schon auch Bedenken, vor Gerichte zu gehen. Das ist jetzt nicht etwas, was man so typisch machen würde als Christ. Aber als dann klar wurde, was die Wissenschaft sagt zur Lage von heute, und der Weltkirchenrat arbeitet ja seit 75 Jahren an Klima und wir haben unheimlich viele andere Strategien benutzt, also Advocacy.
Kurze Begriffsklärung. Advocacy ist Englisch und bedeutet übersetzt so viel wie Anwaltschaft. Gemeint ist damit, Personen, Organisationen oder Institutionen machen im Sinne benachteiligter Gruppen auf deren Interessen aufmerksam, um AkteurInnen aus Politik, Justiz, Wirtschaft und Zivilgesellschaft dazu zu bewegen, vorhandene Missstände zu beheben.
Also Advocacy, Deklarationen, Dialog. Aber wenn man sieht, dass die CO2-Emissionen weiter steigen und dass vielen Kindern es so schlecht geht deswegen, da muss man manchmal einfach wirklich ganz anders arbeiten. Und obwohl wir in dem Bereich jetzt also neu sind, sagen wir mal, bin ich sehr froh, dass das dann von der Hierarchie unterstützt wurde und dass viele, viele Kirchen uns auch geholfen haben, das auszutüfteln. Also einige Kirchen haben ja auch da schon viel Erfahrung. Und ich denke immer zurück, so, also ich bin ja halb Deutsche, halb Französin. Und wenn 1943 zum Beispiel jemand gesagt hätte, ach, Deutschland und Frankreich werden beste Freunde und werden zusammen die Europäische Union entwickeln. Das hätte keiner geglaubt. Da hätte man gesagt, ach so ein Quatsch, das ist ja völlig naiv, sowas zu denken. Und ich denke schon, wenn wir weiter so arbeiten mit Innovation, mit Methoden, die man vorher nicht benutzt hat, da kann sich unheimlich viel ändern in wenig Zeit. Also ich denke, dass es da sozusagen kleine Wunder gibt, die wir auch schon beobachtet haben in den letzten 10 Jahren, wo man einfach sich dranhalten muss und dann passieren wirklich täglich Dinge, wo man denkt, das ist ja, kann jetzt ja irgendwie gar nicht wahr sein, dass das jetzt klappt, aber das klappt dann wirklich. Also ja, ich denke, auch unsere interreligiöse Arbeit ist etwas, wo ich drauf stolz bin. Zum Beispiel habe ich eben vor einigen Jahren an den Generalsekretär der Vereinten Nationen geschrieben und ihn gebeten, ob wir zusammen dann was machen könnten für die Banken, weil ich wusste eben auch, dass die ganze UNO benutzt leider eine Bank, die extrem schlecht ist für das Klima. Und am Anfang hat er nicht sofort geantwortet, aber wir haben dann mit muslimischen und jüdischen Partnern zusammen eine Initiative entwickelt und dann hat die UNO durch den Generalsekretär uns eine ganze Abteilung zur Verfügung gestellt, die das mit uns entwickelt hat. Und jetzt haben wir eben zusammen da eine Initiative mit unseren Banken arbeiten und jedes Jahr seitdem machen wir da ein Anniversary-Event. Am Anfang hätte ich auch ehrlich gesagt nicht unbedingt gedacht, dass das klappen kann, aber durch diese interreligiöse Dimension haben wir dann noch viel, viel mehr erreicht. Und da freue ich mich sehr drüber.
Und gab es auch Schwierigkeiten? Oder was muss noch überwunden werden, um nachhaltig die Situation zu verbessern?
Ich glaube, die Schwierigkeiten ist wirklich auch, die Kirchen zu unterstützen, die in Ländern sind, wo sie zum Beispiel gar keinen Zugang zu Internet haben. Oder es gibt viele Kinder, wo die Kommunikation selbst nicht einfach ist. Aber wir haben eben in den verschiedenen Regionen Kirchen, die dann eben auch Teams haben, die rausgehen in die Slums oder die in Gegenden gehen, um mit den Kindern zu sprechen, die wirklich überhaupt keinen Zugang haben zu vielen Informationen. Und da ist auch der Aspekt, wo die UNO und UNICEF immer gerne mit uns arbeitet, weil die Kirchen sind wirklich überall, in den schwierigsten Situationen, in den weitest entlegenen Dörfern. Und über dieses Netzwerk vom Weltkirchenrat sehen wir da unheimlich viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel jetzt in Nigeria. Wir haben innerhalb von 3 Tagen es geschafft, Partner zu finden, die Kinder interviewt haben in Ogoniland, da wo Ölfirmen, also ganz schlimm, die Umwelt zerstört haben. Und diese Kinder wurden dann an einem Wochenende interviewt und haben gesagt, wie das ihr Leben in Gefahr bringt. Und dieses Video wurde dann gezeigt bei einem großen UNO-Event, sodass wirklich alle, die dann diskutieren über Menschenrechte und was private Firmen damit zu tun haben, da wurden die Kinder gehört durch die Zusammenarbeit mit den Kirchen, die dann eben dahin gefahren sind.
Spannend. Und wie würden Sie denn Ihre ganz persönliche Mission beschreiben?
Ich denke, meine persönliche Mission ist, das Bewusstsein zu dem, was Kirchen erreichen können, zu stärken und Kindern überall zu vermitteln, dass sie wirklich nie aufgeben sollen und dass in jedem Moment Unterstützung kommen kann und dass sie wirklich an Türen klopfen müssen. Und da, wo Entscheidungen getroffen werden, die Einfluss auf Kinder, die Zukunft der Kinder haben, da müssen die mitreden. Und manchmal ist das schwierig, aber also meine Mission ist eben auch, Kindern zu zeigen, dass sie nicht schüchtern sein sollen und dass sie Unterstützung suchen sollen und dann eben die Unterstützung auch kommt und dass sie zusammenhalten sollen und wirklich alle Differenzen überwinden können, wenn sie zusammen für ihre Zukunft kämpfen.
Jetzt habe ich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen, die ich mir noch ausgedacht habe.
Okay.
Und sie sind bewusst ein bisschen zugespitzt. Was fällt Ihrer Meinung nach mehr ins Gewicht? Entweder die Notwendigkeit von klimaschützenden Maßnahmen oder die Auswirkungen solcher Maßnahmen auf Wirtschaft und Staaten?
Ich meine, Wirtschaft ist das eine, aber was bringt es, wenn es plötzlich 55 Grad sind, man nicht mehr raus kann, nichts mehr zu essen gibt oder nur noch für die 0.1 Privilegierten, die dann irgendwo in ihrem Airconditioning-Büro sitzen? Also ich denke, heute kann man wirklich nur sich auf die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen konzentrieren. Ich denke, also Wirtschaft an sich bringt keine Hoffnung, selbst wenn es der Wirtschaft gut geht, aber dann ist nicht mehr möglich ist, auf dem Planeten zu leben, dann hilft uns die Wirtschaft nicht weiter.
Friederike, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und Zeit für Mission hattet. Wenn ihr mehr zum Thema der heutigen Sendung, zum EMW-Podcast Zeit für Mission oder der evangelischen Mission weltweit erfahren möchtet, schaut gern in die Shownotes zur heutigen Folge. Mein Name ist Tanja Stünkel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Mission.